Und jetzt kommt Ohrenbär, Radiogeschichten für kleine Leute.
Geschichten aus Pannekoek von Herbert Beckmann. Warum es in Pannekoek keine Autos gibt. Pannekoek ist ein winziger Ort, in dem nicht mehr als zwei Hände voll Menschen leben. Denn Pannekoek liegt mitten in einem Moor, das so flach ist wie ein Pfannkuchen. Ein Moor wie ein Meer, sagen die Pannekoeker stolz, wenn sie in der Abendsonne vor ihren Häusern sitzen und in die Sonne blinzeln. Ein Meer aus Moorpampe, Quatsch, Quatsch, macht es unter den Füßen, wenn du über das Gras gehst, das die Moorpampe bedeckt. Pannekoek besteht aus drei oder vier oder fünf kleinen Häusern. Keiner hat sich je gezählt, warum auch. Die Häuschen sind aus braunem Torf und haben zwei Türen und zwei Fenster. Durch die vordere Tür tritt man ein, durch die hintere geht es hinaus. Durch das vordere Fenster kann die Sonne hineinscheinen, durch das hintere schwebt sie wieder davon. Die spitzen Dächer der Häuser in Pannekoek sind aus Gras. Jedes hat genau ein Loch, aus dem ein verlängertes Ofenrohr herausschaut. So kann der Qualm bequem abziehen, wenn im schwarzen Bollerofen des Häuschens Feuer gemacht wird. Geheizt wird mit den Ästen und Zweigen, die aus allen vier Windrichtungen über das Moor herangeweht wurden. Denn in und um Pannekoek herum gibt es keinen Wald, noch nicht einmal Bäume. Wer übers Pannekoeker Moor geht, hat es also mit einem Meer aus Moorpampe zu tun und sieht ziemlich schnell so wild aus wie die Pannekoeker und ihre Pferde, die Pannowaraner. Denn erstaunlicherweise haben die Pannekoeker große Ähnlichkeit mit ihren Pferden. Wie die Pannowaraner haben auch sie stämmige Hinterteile und wilde Mähnen. Nur haben die Pannekoeker rostrote Haare. Und die Pannekoeken, wie die Kinder in Pannekoek heißen, werden mit einer Haut geboren so leuchtend orange wie Mandarinenschalen. Doch so orange, wie sie auf die Welt kommen, bleiben die Pannekoeken nicht lange. Vom ersten Tag an werden sie mit matschiger Pampe eingeseift und mit pampiger Matsche abgerieben und zum Schluss mit getrockneter Matschpampe gepudert. Deshalb stehen ihnen die Haare vor lauter hart gewordener Pampe und getrocknete Matsch steif vom Kopf ab. Und zwar in alle Himmelsrichtungen. Die dicke Matschkruste bedeckt sie wie eine zweite Haut. Im Winter hält sie warm, im Sommer kühlt sie.
Eine praktischere Kleidung als getrocknete Moorpampe kann es gar nicht geben, finden die Pannekoeker.
Das Erstaunlichste ist aber, dass die erwachsenen Pannekoeker sich kaum von den Pannekoekenkindern unterscheiden. Die Pannekoeken sind eh kaum kleiner als ihre Eltern. Sie wachsen blitzschnell und sind am leichtesten daran zu erkennen, dass sie immer Lust zum Lachen haben. Die Erwachsenen aber fast nie. Wer also einen Pannekoeker trifft, der mürrisch aus der Wäsche schaut und kaum ein Wort von sich gibt, hat es mit einem Erwachsenen zu tun. Fremde, die zufällig nach Pannekoek kommen, wundern sich wohl am meisten darüber, dass es hier keine Autos gibt. Keine Autos, keine Motorräder, keine Busse und keine Traktoren. In Pannekoek heißen sie Trecker. Dabei liegt Pannekoek an der Gabelung zweier schmaler Wege, die verschlungen durch das riesige flache Moorgebiet bis nach Köfoth führen. Köfoth, so heißt die kleine Kreisstadt am Rande des Moors. Nein, in Pannekoek fahren nur Kutschen, Karren oder Fietzen. Fietzen, so heißen die Fahrräder, mit denen die Pannekoeker unterwegs sind. Und Kutschen und Karren werden natürlich von den Pannowaranern gezogen, den kleinen, stämmigen Pferden der Pannekoeker. In Pannekoek gibt es also überhaupt keine Fahrzeuge, die von alleine fahren. Der Grund dafür ist ein Erlebnis, das Pietje Pannekoek vor langer Zeit einmal hatte. Pietje, er trägt übrigens wie alle Pannekoeker denselben Nachnamen, Pannekoek, Pietje Pannekoek also saß an einem nebelfeuchten Herbsttag auf dem Kutschbock seines Karrens und döste während der Fahrt. Die Zügel hielt er nur locker in den Händen, hin und wieder knurrte er schlaftrunken ein Brrr. Den Rest besorgte Rosa Pannekoek, seine gute alte Pannowaraner Stute, allein. Nebenbei, in Pannekoek heißen auch alle Pferde mit Nachnamen Pannekoek. Das ist am leichtesten zu merken, finden die Pannekoker. Und wie alle Pannoveraner Pferde kannte auch Rosa den Weg nach Hause besser als irgendein Pannekoker. Als die drei, Rosa, Pietje und der Karren, im Schritttempo vor Pietjes Häuschen ankamen, stand dort überraschend ein großer Mann mit buschigen Augenbrauen in einem schicken blauen Anzug. Und offensichtlich wartete er auf sie. Neben dem großen Mann aber stand ein riesiges rotes Fahrzeug, ein Trecker. Pietje stieg von seinem Kutschbock, um sich den Besucher genauer anzusehen. »Er komme aus Köfoth, der Kreisstadt«, behauptete der Mann im blauen Anzug. Dann aber blickte er zu Rosa hinüber und sagte etwas Ungeheuerliches. »Du brauchst keinen alten Gaul wie diese Stute mehr, Pietje Pannekoek. Was du brauchst, ist ein Trecker wie dieser. Der hat Kraft wie 100 Pannoveraner.« knurrte Pietje. Mehr gab er nicht von sich. »Steig auf«, forderte der Mann aus Köfurt Pietje auf. »Ich starte den Trecker für dich, und dann geht alles wie von selbst. Du wirst sehen.« wiederholte Pietje mürrisch und kletterte auf den Sitz des Treckers. Der große Mann warf wie versprochen den Motor an und schaltete einen Hebel auf die niedrigste Stufe. Zum Glück, wie wir noch sehen werden. Los ging die Fahrt. Langsam ruckelte der Trecker voran. Pietje nahm das Steuer in seine Hände wie Rosas Zügel. Und wie auf dem Bock seines Karrens nickte er auch nach wenigen Metern ein. Sein Kopf sank nach vorn, er knurrte Brrr oder etwas Ähnliches und begann zu schnarchen. Der Trecker fuhr weiter, immer geradeaus. Doch der Weg durchs Moor machte nach 100 Metern eine scharfe Biegung nach links. Kurz davor holperte ein Treckerrad über einen großen Stein. Pietje wachte auf und sah mit Schrecken, dass der Trecker nicht links abbog wie seine kluge Rosa, sondern weiter geradeaus fuhr. »Ho!« rief Pietje. »Ho!« Mehr Worte brauchte es nicht, wenn er wollte, dass Rosa stehen bleiben sollte. Aber der Trecker kümmerte sich nicht um Pietjes Hochrufe, sondern fuhr stur geradeaus und steckte natürlich gleich darauf mit den Vorderrädern und der halben Schnauze in der Pannekoeker Moorpampe. Der Motor ging vor Schreck von alleine aus, und Pietje stieg erleichtert vom Sitz. Kopfschüttelnd trottete er zu seinem Haus zurück. Der Mann aus Köfoth eilte ihm aufgeregt entgegen. »Nee«, murrte Pietje und wiederholte es. »Nee«. Damit ließ er den verdutzten Mann, der auf einmal gar nicht mehr groß wirkte, stehen und schlurfte weiter zu seiner Rosa, um sie auszuschirren und ihr Hafer zu fressen und Wasser zum Trinken zu geben. Am Abend erzählte er den anderen Pannekokern von seinem Erlebnis mit diesem strohdummen Trecker. »Nee«, waren sich alle einig. »Nee«. Seitdem hat nie wieder ein großer Mann aus der Kreisstadt Köfoth versucht, den Pannekokern einen Trecker anzudrehen. Oder irgendein anderes Fahrzeug, das zwar von alleine fahren kann, aber zu dumm ist, stehen zu bleiben, wenn man ihm »Ho« zuruft. Warum es in Pannekoek eine Schule gibt. Pannekoek ist ein winziges Dorf mitten im Moor. Dort lebt nur eine Handvoll kleiner Menschen mit wilden Mähnen und einer dicken Kruste Matschepampe auf der orangenen Haut. Die Pannekoeker leben in 3 oder 4 oder 5 Häusern, mehr sind es nicht. Die sind aus Torf gebaut und haben ein Grasdach, aus dem ein Ofenrohr als Schornstein herausschaut. Die Pannekoeken-Kinder wachsen sehr schnell. In wenigen Tagen sind sie so groß wie ihre kleinen Eltern. Deshalb lassen sich die Pannekoeken am besten daran erkennen, dass sie fast immer gute Laune haben. Die Erwachsenen dagegen kriegen kaum einmal die Zähne auseinander. In Pannekoek fährt man Fietze, das heißt Fahrrad. Denn es gibt keine Autos, Trecker, Motorräder, nicht einmal einen Bus. Stattdessen fahren Kutschen und Karren, die von stämmigen Pferden mit wilden Mähnen, den Pannoveranern, gezogen werden. Wer nun denkt, dass es in Pannekoek auch keine Schule gibt, täuscht sich gewaltig. Das Häuschen, das die Schule genannt wird, steht sogar mitten im Dorf. Darin wohnt Panina Pannekoek. Früher hieß sie Kulfoth, Panina Kulfoth, denn sie stammt ursprünglich aus Kulfoth. Das ist die kleine Kreishauptstadt am Rande des großen Moors, in dessen Mitte das Örtchen Pannekoek liegt. Doch nicht immer hatte Pannekoek eine Schule. Es war der Bürgermeister von Kulfoth, Kuno Kulfoth, der zu der Ansicht gelangte, dass auch Pannekoek eine Schule brauche. Deshalb schickte Kuno Kulfoth eines schönen Sommertages Panina nach Pannekoek. Sie war schon eine gute Wahl als Lehrerin, denn sie konnte beinahe bis 9 oder 10 rechnen. Sie konnte fast alle Buchstaben schreiben und mit etwas Mühe konnte sie das Geschriebene auch lesen, wenn es nicht zu lang war. Was schon eine ganze Menge ist. Und Panina fand den langen gewundenen Weg von Kulfoth durch das Moor bis nach Pannekoek ganz allein mit ihrem schicken Dreirad. Pietje Pannekoek, der sie ankommen sah, half ihr, den großen Koffer von dem kleinen Anhänger zu heben, den sie an ihr Dreirad gekoppelt hatte. »Ich komme aus Kulfoth und bin eine Lehrerin«, verkündete Panina. Pietje beäugte sie skeptisch von oben bis unten. Die Frage, wozu eine Lehrerin aus Kulfoth in Pannekoek gut sein sollte, stand ihm ins Gesicht geschrieben. Ansonsten schien sie aber in Ordnung zu sein. Sah beinahe aus wie eine Pannekoekerin, klein, stämmig, orange im Gesicht, zottelige rote Haare. Nur die dicke Kruste Matsch auf der Haut fehlte ihr noch. Stattdessen trug sie ein beiges Kleid, das aussah wie ein Kartoffelsack. Panina fragte, »Wo ist denn hier das Schulhaus?« Pietje blickte sie mitleidig an. Niemand in Kulfoth schien ihr gesagt zu haben, dass es in Pannekoek kein Schulhaus gab. Pietje zuckte die Achseln. Das besagte so viel wie, ein Schulhaus, nee, sowas haben wir nicht. Er kratzte sich am Kinn und überlegte. Nach einer Weile drehte er sich um und ging gemächlich davon. Er klopfte an die Türen der 3 oder 4 anderen Pannekoeker Häuschen, deutete mit dem Daumen auf Panina, die an der Wegkreuzung auf ihrem Koffer saß und geduldig wartete. Kurz darauf kehrte Pietje mit seiner alten Pannoveraner Stute Rosa zu ihr zurück. Rosa zog einen Wagen, der bis oben hin mit Torfstücken und dicken Matten aus grünem Gras und weichem Moos gefüllt war. Und wenig später schlurften auch die anderen Pannekoeker heran, jung und alt. Geschickt, aber ohne die geringste Eile, stapelten sie die Torfstücke übereinander und nach einer Weile standen alle 4 Wände mit 2 Fenstern und 2 Türen, wie es in Pannekoek üblich ist. Dann wurde das Dach mit den Grasmatten, die dafür vorgesehen waren, gedeckt und der Boden mit dem weichen Moos ausgelegt, damit es drinnen gemütlich wurde. »Den Ofen bekommst du später«, versprach Pietje der staunenden Panina. »Wir müssen ihn erst noch schmieden.« »Was denn? Schmieden? Könnt ihr auch?« wunderte sich Panina. In diesem Moment fragte sie sich zum ersten Mal, warum die Pannekoeker noch eine Lehrerin brauchten, wenn sie doch schon alles konnten, was zum Leben nötig war. Jedenfalls stand noch vor dem Abend ein weiteres Häuschen im Ort, das 4. oder 5., vielleicht war es doch schon das 6. Panina stemmte beeindruckt ihre dicken Hände in die Seiten und rief, »Dieses Haus ist jetzt also die Schule!« Sie legte sich zufrieden darin schlafen und gleich am nächsten Morgen nach dem Frühstück, das Pietje ihr wortlos brachte, ging es los. Alle Pannekoeker waren in die Schule gekommen, weil Panina so eine nette Person war und sie eingeladen hatte. Sie hockten sich im Kreis um sie herum und waren gespannt, was eine Lehrerin aus Kulfoth ihnen so anzubieten hatte. Sie hatte eine Menge Kärtchen dabei. Darauf hatte sie mit leuchtend roter Tinte schöne, geheimnisvolle Zeichen geschrieben. »Das sind Buchstaben«, erklärte Panina den staunenden Pannekoekern. »Damit kann ich alle Dinge auf der Welt schreiben. Na ja, fast alle.« »So?« sagte Pietje. Auch die anderen Pannekoeker machten skeptische Mienen. »Aber ja, zum Beispiel euren Namen kann ich schreiben«, behauptete sie. Die Mienen der Pannekoeker blieben skeptisch, um nicht zu sagen misstrauisch. »Wie heißt du?« wandte Panina sich an Pietje Pannekoek. »Pietje«, knurrte Pietje. Panina nickte und legte in aller Ruhe die 5 Buchstaben, die für Pietje nötig sind, auf den Moosboden. Nach einer Weile fand sie sogar die richtige Reihenfolge. »Seht ihr, da steht es geschrieben, Pietje«, verkündete sie. Die Pannekoker staunten nicht schlecht. Sie nickten sich gegenseitig zu und betrachteten Panina voller Bewunderung. Besonders Pietje schien beeindruckt. Das ermutigte Panina, weiterzumachen. Nacheinander ließ sie sich auch die Namen der anderen sagen. Primel, Pong, Pansen, Porridge und so weiter. Alle 12 oder 13, vielleicht auch 14 Namen der Pannekoker. Und jeden einzelnen Namen legte sie vor den staunenden Augen der Anwesenden aus. Nur hier und da ließ sie einen Buchstaben aus, der ihr gerade nicht geläufig war. Aber so etwas konnte man sich ja leicht hinzudenken. Die Pannekoker taten es. Sie wechselten vielsagende Blicke. »Oh ja, diese Panina aus Köfoth kann schreiben. Und sie kann lesen. Wahrscheinlich kann sie sogar zählen.« Und weiter sagten ihre Blicke, »wenn Panina jetzt noch ihren dummen Nachnamen Köfoth ablegt und stattdessen Pannekoek heißen will, darf sie gerne bleiben. Sie könnte gleich hier im Schulhaus wohnen. Dann kann sie uns weiter Buchstaben vorlesen, wenn sie Lust dazu hat. Und wir auch.« Diesen Beschluss gaben ihr Pietje, Primel, Pong und die anderen mit ein paar Andeutungen zu verstehen. Panina musste nicht lange darüber nachdenken. Den Namen Köfoth hatte sie noch nie gemocht. Pannekoek klang viel schöner. Und in der Schule ein paar Buchstaben vorzulesen, wenn sie und die Pannekoker Lust dazu hatten, fand sie eine wunderbare Idee. Seither kommen die Pannekoker jeden Tag zu Panina in die Schule, selbst an den Sonntagen. Und keiner, wirklich niemand, sagt mir, dass aus Köfoth noch nie etwas Gutes gekommen sei. Post für Pannekoek. »Aus Köfoth ist noch nie etwas Gutes gekommen«, sagen die Menschen in Pannekoek, dem winzigen Dorf mitten im Moor. Aber Panina sei nun doch mal eine Ausnahme. Die kluge Panina war aus Köfoth geschickt worden, um den Pannekoekern das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. Aber offen gesagt hatte niemand in der Kreisstadt damit gerechnet, dass sie es lange in Pannekoek aushalten würde. Die Köfoter erfuhren daher zu ihrem Erstaunen, dass die Pannekoker für Panina sogar ein niegelnagelneues Schulhaus gebaut hatten, in dem sie auch wohnen konnte. Was die Köfoter jedoch nicht wussten, war, wie gemütlich es in der neuen Schule zuging. Auf dem weichen Fußboden aus grünem Moos saßen die Pannekoker um Panina herum und sahen voller Bewunderung, wie ihre Lehrerin die Buchstaben mal so oder auch ganz anders zu Wörtern zusammensetzte. Buchstaben, die sie selbst noch nicht kannte, sortierte sie einfach aus. Und so waren alle zufrieden. Nach diesem Erfolg fand es Bürgermeister Kuno Köfoth an der Zeit, dass Pannekoek auch einen Postboten erhielt. Denn jetzt hatte Pannekoek ja eine Lehrerin, die kluge Panina. Also konnte man den Pannekoekern auch Briefe schicken, damit sie etwas zum Lesen hatten. Kuno Köfoth hatte auch schon 2 Ideen dazu. Die erste Idee: Ich selbst schicke den Pannekoekern die ersten Briefe. Was denn in seinen Briefen stehen solle, fragten ihn die restlichen Köfoter. Na, Buchstaben natürlich. Natürlich, nickten die Köfoter. Buchstaben, was sonst? Darauf hätten sie auch selbst kommen können. Die zweite Idee: Der Karol Köfoth soll unsere Briefe überbringen. Karol ist der ideale Postbote für Pannekoek. »Der Karol Köfoth, wer sonst?« Wieder nickten die Köfoter. Karol entstammte, wie jeder wusste, einer alten Köfoter Postbotenfamilie. Karol kannte, wie schon seine Vorfahren, einige sehr wichtige Buchstaben, zum Beispiel den Buchstaben P. Karol war daher der ideale Postbote für Pannekoek, wie sich bald herausstellen sollte. Karol bekam 12 oder 13 Briefe, die Bürgermeister Kuno Kölfoth eigenhändig geschrieben hatte, oder besser, die er mit Buchstaben gefüllt hatte, einer passenden Auswahl aus den 7 oder 8 Buchstaben, die er kannte. Karol tat die Briefe in seine große Ledertasche, schwang sich auf sein Fahrrad und radelte los. Den ganzen langen, gewundenen Weg durch das Moor radelte er, und gegen Mittag erreichte er Pannekoek, das nach einem kräftigen Platzregen friedlich in der Sonne döste. Primel, Pong, Pansen, Porritsch und die anderen Pannekoeker saßen unter dem Vordach der Schule, die sie vor kurzem erst gebaut hatten. Vergnügt sahen sie ihren Kindern, den Pannekoeken, zu, die sich eine tolle Matschballschlacht lieferten. Mitten in diese Szene hinein radelte nun Karol Kölfoth.
»Guck mal, da kommt einer mit ner Vize«, stellte Primel Pannekoek an ihrer etwas trägen Art fest.
Alle Augen richteten sich auf Karol, der fröhlich vor dem Schulhaus hielt und zur Begrüßung heftig seine Fahrradklingel ertönen ließ. Das schöne Klingelgeräusch ging allerdings im Lärmen der Pannekoeken unter, die plötzlich um Karol herumsprangen. Außerdem war aus dem Schulhaus ein tiefes Brummen zu vernehmen, das eindeutig nach Schnarchen klang. Doch Karol ließ sich dadurch nicht beirren. »Ding, dong, hier kommt euer neuer Postbote«, rief er. »Ich habe Briefe für euch, mindestens 1 Dutzend.«
»Briefe für uns?« wunderte sich der alte Porritsch-Pannekoek.
Auch die übrigen Pannekoeker sahen Karol erstaunt an.
»Von wem denn?« wollte Primel wissen.
»Na, von unserem Bürgermeister. Er schickt euch ein paar Buchstaben, jedem von euch«, erklärte Karol.
Zeig mal her«, riefen die Pannekoeken.
Karol fand das eine prima Idee. Er zog das gute Dutzend hellblauer Briefe aus seiner Tasche und wedelte damit herum, als wären es Glückslose. Er warf einen Blick auf die Briefkuverts und stellte fest, dass Bürgermeister Kuno Kölfoth jeweils genau 2 Buchstaben auf die Kuverts geschrieben hatte. Ein P und noch ein P.
Das war schlau, fand Karol,
weil doch in Pannekoek alle Vornamen mit einem P begannen. Und alle Nachnamen auch, da alle Pannekoek hießen. Wie praktisch, das zeigte sich auch jetzt wieder. Karol musste nur noch herausbekommen, für welchen Pannekoeker das erste P, das P für den Vornamen, jeweils stand. Er überlegte hin, er überlegte her, kam aber zu keinem Ergebnis. Er fragte die Pannekoeker, was sie glaubten, wer von ihnen welchen Brief zu bekommen hätte. Primel, Porritsch, Pong und die anderen beugten sich über die Briefumschläge, betrachteten stumm die beiden seltsam gleichen Zeichen darauf und dachten nach. Während sie damit beschäftigt waren, spielten die Pannekoeken mit den 2 Buchstaben, die Karol vorgelesen hatte, und lachten.
Pepe, Pipi, Popo, Papa, Pupupa!
Mitten in diesem fröhlichen Lärm war aus dem Schulhaus noch immer das Schnarchen zu hören. Plötzlich schnipste der junge Pong Pannekoek mit den Fingern und rief, »Ich weiß die Lösung. Ich weiß, wie wir rauskriegen, wer von uns welchen Brief bekommen muss.« Er drehte seinen struppigen Kopf in Richtung Schulhaus. »Panina wird die Briefe öffnen und sie uns vorlesen. Ganz einfach.«
»Einfach vorlesen«, stimmten die anderen Pannekoeker Pongs Vorschlag erleichtert zu.
Als sie nun alle in das Schulhaus hineingingen, erfuhr Karol auch, wer darin so tief brummend schnarchte. Es war die kluge Panina, die er noch aus Kölfoth kannte. Und wie man sah und hörte, schnarchte sie noch genauso laut und zufrieden wie früher. Doch jetzt wurde sie geweckt. Schlaftrunken, wie sie war, brauchte sie eine Weile, um Karol aus Kölfoth zu erkennen und zu begrüßen. Aber dann riss sie mit Vergnügen die Kuverts auf, die Karol ihr reichte, alle mit P und P beschriftet. In jedem der hellblauen Kuverts lagen genau 4 Zettel. Und auf jedem dieser Zettel stand ein Buchstabe. In jedem Brief also 4 gleiche Zettel mit genau gleichen Buchstaben. Panina legte sie auf gut Glück nebeneinander und las dann die Laute der Buchstaben vor. O-P-S-T. Die Pannekoker runzelten die Stirn. Panina vertauschte die Reihenfolge. S-T-O-P. Die Pannekoker schüttelten die Köpfe. Panina versuchte es ein drittes Mal. P-O-S-T. Post, riefen die Pannekoken. Die Kinder hatten das Wort zuerst erkannt und die Laute zusammengezogen. Die erwachsenen Pannekoker schlugen sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. Post! Dass sie darauf nicht gleich gekommen waren. Kuno Köfot hatte ihnen Post geschickt. Was denn sonst? Nein, es war wirklich nicht alles schlecht, was aus Köfot kam. Weg mit den Weckern! In Pannekoek stehen alle mit der Sonne auf. Die Erwachsenen ebenso wie ihre Kinder, die Pannekoeken. Die machen es wie ihre Haustiere, die Hühner, Gänse, Katzen und auch ihre Pferde, die kleinen, stämmigen Pannowaraner. Und genauso legen sich alle zum Schlafen, sobald die Sonne untergeht. So ist es immer gewesen in Pannekoek, dem winzigen Dorf mitten im Moor, in dem nicht mehr als zwei Hände voll Menschen in vier oder fünf Häuschen leben. Es musste also schief gehen, als Kenneth Köfot, der bekannte fliegende Händler aus der Kreisstadt Köfot, sich eines Tages vornahm, den Pannekokern seine Haushaltswaren zu verkaufen, darunter auch Uhren und Wecker. Zu Kenneth Köfot muss gesagt werden, dass er zwar fliegender Händler hieß, aber fliegen konnte er natürlich trotzdem nicht. In Wirklichkeit war er ein fahrender Händler, ein Fahrradfahrender, um genau zu sein. Kenneth verkaufte im Kreis Köfot alle möglichen Waren, die man im Alltag so braucht, oder auch nicht. Mal hier, mal da, mal dort tauchte Kenneth Köfot mit seinem dreirädrigen Fahrrad auf, den kleinen Anhänger, vollgepackt mit Löffeln, Tellern, Tassen, Blumentöpfen, Bilderrahmen, Knöpfen, Keksdosen, Pfannen und eben auch mit Uhren. Wanduhren, Armbanduhren und Weckern. Bisher jedoch hatte Kenneth Köfot den weiten gewundenen Weg über das Moor bis nach Pannekoek gescheut. Die Pannekoker galten als reichlich merkwürdige und ungesellige Zeitgenossen, an denen sich nichts verdienen lasse. Aber überall sonst kauften die Leute Kenneths Waren wie verrückt, und so dachte er sich schließlich, warum nicht auch in Pannekoek mein Glück versuchen. Die Antwort darauf sollte er bald erhalten. Sehr spät eines Nachmittags, völlig aus der Puste vom anstrengenden Radfahren, erreichte Kenneth Pannekoek. Und er hatte Glück. Er traf sämtliche Pannekoeker in der Schule an, musste also nicht jedes einzelne Haus abklappern. Alle zusammen hockten sie auf dem moosbedeckten Fußboden in dem Schulhaus und ließen sich von Panina Pannekoek eine Geschichte vorlesen. Kenneth kannte Panina von früher und er nahm auch das als gutes Vorzeichen für ein gutes Geschäft in Pannekoek. Bevor Panina den Pannekoekern Lesen und Schreiben beibrachte, hatte sie in Köfot gelebt, erinnerte er sich. Damals hieß sie noch Panina Köfot oder auch nur die kluge Panina, weil sie jede Menge Buchstaben lesen und auch ein paar davon schreiben konnte. Wie es seine Art war, platzte Kenneth mitten in die Schulstunde, unterbrach Panina einfach beim Vorlesen und pries ohne weitere Umstände seine Waren an. »Ihr werdet staunen, was ich draußen auf meinem Fahrradanhänger alles für euch habe. Löffel, Teller, Tassen, Blumentöpfe, Bilderrahmen, Knöpfe, Keksdosen, Pfannen, Knöpfe. Quatsch, die Knöpfe hatte ich ja schon. Jedenfalls, was euer Herz begehrt, Lüders.« Lüders, so sagt man in Köfot, wenn man Leute meint. Die Pannekoker starrten Kenneth finster an. Ihm wurde ganz flau im Magen. »Weiter, weiter«, riefen die Pannekoeken verärgert und meinten damit Paninas Geschichte. »Keine Zeit«, grummelte Primel Pannekuch, um Kenneth zu verstehen zu geben, dass sie momentan Besseres zu tun hätten, als sich seine Waren anzuschauen, draußen, auf dem Anhänger. Aber Kenneth Köfoth ließ nicht locker. »Keine Zeit«, rief er und bemühte sich, sehr erstaunt auszusehen. »Da habe ich ja genau das Richtige für euch, Lüders.« »Ach«, sagte Pong Pannekuch mürrisch. »Ja, ich habe für euch Wecker.« »Wecker? Wozu?« wunderte sich der alte Porridge Pannekuch. »Aber das ist doch klar, damit ihr euch die Zeit so einteilen könnt, dass ihr am Ende mehr vom Tag habt.« »So?« Pietje Pannekuch zog skeptisch eine Braue hoch, womit er sagen wollte, wie soll es denn mehr vom Tag geben, wenn es doch nur einen Tag gibt? Kenneth ließ sich davon nicht beirren. »Zur Probe gebe ich jedem von euch einen Wecker. Und ich stelle euch sogar noch die Zeit ein, zu der er klingeln soll.« »Geschichte, Geschichte«, forderten die Pannekuchen mit wilden Blicken. Doch die erwachsenen Pannekuker sahen sich an und zuckten die Schultern. Sie begriffen wohl, dass sie den lästigen Kenneth aus Köfoth nur los wurden, wenn sie auf sein Angebot eingingen. »In einer Woche komme ich zurück«, versprach er mit entzückter Stimme. »Wenn euch die Wecker nicht gefallen, gut, dann nehme ich sie wieder mit und ihr braucht mir nichts zu bezahlen. Aber«, Kenneth grinste siegessicher, »ich bin sicher, ihr werdet die Wecker zu schätzen wissen.« Er eilte hinaus zu seinem Fahrradanhänger, kehrte mit einem guten Dutzend Weckern zurück und verteilte sie unter den Pannekuchern. Dann ließ er sich von jedem und jeder Einzelnen die Zeit sagen, zu der der Wecker klingeln sollte. Die Pannekuchen lachten inzwischen über ihn. Sie hielten ihn wohl für einen ziemlich verrückten Kerl und nannten ihm auf gut Glück irgendwelche Uhrzeiten. 1 Uhr, 2 Uhr, 5 Uhr, 11 Uhr und so weiter, was ihnen gerade so in den Kopf kam. Denn lesen konnten sie die Uhrzeit nicht. Kenneth versprach, in genau einer Woche zurückzukommen und fuhr überglücklich zurück nach Köfoth. Die Pannekuchen aber hörten in aller Ruhe Paninas Geschichte zu Ende an und gingen dann nach Hause mit den Weckern, die Kenneth ihnen gegeben und eingestellt hatte. Bei Sonnenuntergang legten sie sich wie üblich schlafen. Der erste Wecker klingelte in Pietjes Haus um 1 Uhr. Pietje hörte ihn gar nicht. Irgendwann endete das Gerassel von allein. Der nächste Wecker klingelte um 2 Uhr, direkt neben Pongs großen roten Ohren. Er verpasste den Bing einen ordentlichen Faustschlag und schnarchte weiter. Der dritte Wecker klingelte neben Primels Bett. Sie wälzte sich mitten darauf, bis er Ruhe gab. In dieser Nacht klingelte noch der eine oder andere Wecker, aber niemand stand deswegen auf. Alle wachten wie immer mit der Sonne auf. Und Pietro Pannekuchs Hahn krähte auch die letzten Schlafmützen aus dem Bett. Tagsüber gingen die Pannekucker ihren Geschäften nach, ernteten Obst und Gemüse, sammelten Holz oder schmiedeten Öfen. Die Pannekuchen halfen ihnen dabei oder hatten Spaß beim Toben im Matsch oder beim Schmieden von Plänen. Den ganzen Morgen bis mittags um 12 Uhr klingelte zur vollen Stunde einer von Kenneth Köfoths Weckern in den Häusern. So laut, dass Petrus Hahn jedes Mal anfing zu krähen, um dagegen zu halten. »Nee«, knurrte Pietje Pannekuch genervt, »nee«. Damit drückte er aus, was alle dachten. Kenneths Wecker, die brauchten sie nicht, im Gegenteil. Klingelten mitten in der Nacht die grässlich lauten Dinger, wenn alle schlafen wollten. Oder am hellen Tag, wenn schon alle wach waren. Wozu? Wozu? War auch, was Porridge Pannekuch gegenüber Kenneth wiederholte, als der nach einer Woche zurück nach Pannekuch kam. Noch nie war ein fliegender Händler schneller durchs Moor zurück nach Köfoth geradelt als Kenneth an diesem Tag. Und wenn später noch jemand glaubte, in Pannekuch einen Wecker rasseln zu hören, so war das nur Petrus Hahn, der heiser war.
das Zottelmonster.
In Köfoth, der kleinen Kreisstadt am Rande des riesigen Moors, in dessen Mitte das Dorf Pannekoek liegt, gibt es ein kleines Freilufttheater. Jeden Samstag, wenn in Köfoth Markttag ist, wird auf dem Marktplatz ein Theaterstück aufgeführt. Und zwar, unglaublich aber wahr, vom Bürgermeister Kuno Köfoth höchstpersönlich. Denn der Bürgermeister hat eine nicht zu bezwingende Leidenschaft. Er spielt für sein Leben gern Theater. Und Kuno Köfoth macht das so gut, dass viele glauben, er würde auch seine Rolle als Bürgermeister nur spielen. Der Unterschied sei nur, dass er als Bürgermeister im Rathaus allein auftrete, während er im Freilufttheater von seiner Familie begleitet werde. Das stimmt, denn auf der Theaterbühne im Freien spielten neben Kuno auch seine Frau Kante Laba und seine kleine Tochter Kille mit. Am liebsten spielte Kuno Köfoth mit seinem Familientheater schöne, spannende Märchenstücke. Wegen der vielen Personen in den meisten Märchen haben Kuno, Kante Laba und Kille Köfoth ganz schön viel zu tun, wenn die Bühne aus Brettern auf dem Marktplatz erst einmal aufgebaut ist. Kuno spielt sämtliche Könige, Prinzen, Bauern und so weiter, aber auch gerne große Tiere wie Bären, Löwen, Wölfe. Kante Laba spielt am liebsten die Königin, aber auch gerne eine Bauersfrau oder Großmutter. Sie ist da nicht wählerisch. Einer guten Freundin hat Kante Laba mal erzählt, sie wäre ja am liebsten ein Walfisch auf der Bühne, aber die kämen leider so selten vor in Märchen. Die kleine Kille ist entweder Prinzessin oder irgendein anderes Mädchen. Am liebsten aber Räuberin oder Piratin oder ein schöner, schlanker Baum, wenn in dem Märchen nur Tiere und Pflanzen vorkommen. Nun wusste Kuno Köfoth aber, dass er als Bürgermeister einer Kreisstadt gerechterweise auch die anderen Orte im Kreis mit seiner Theaterbühne erfreuen sollte. Also trat er bald auch in den umliegenden Dörfern Kasshobel, Svennemölle, Potschnuffel und Runkel auf. Und war das zu glauben? Überall jubelten ihm Kante Laba und vor allem der kleinen Kille die Menschen auf den Marktplätzen zu. Der Erfolg war so groß, dass sich Kuno Köfoth nun nicht mehr davor drücken konnte, mit seinem Wandertheater auch in Pannekoek aufzutreten, tief, tief im Moor. So seltsam die Pannekoeker ihm auch erschienen, bestärkten ihn doch die Erfahrungen von Karl Köfoth, dem Postboten, und Kenneth Köfoth, dem fliegenden Händler, darin, nun auch für die Pannekoeker Theater zu spielen. Karl hatte erst vor kurzem erfolgreich die Post nach Pannekoek getragen, die Kuno ihnen selbst geschickt hatte. Und Kenneth behauptete, die Pannekoeker seien dermaßen ausgeschlafene Leute, dass sie nicht mal Wecker bräuchten. So ermutigt, packte Kuno an einem sonnigen Samstagmorgen alles, was er und seine Familie für die Theateraufführung brauchten, in einen Lastwagen und brauste mit Kante Laba und Kille über die gewundenen Wege mitten durch das Moor nach Pannekoek. Pong, Primel, Pietje und Porritsch, Petro und die anderen Pannekoeker staunten nicht schlecht, als Kunos Lastwagen mitten auf der Wegkreuzung hielt. Die Pannekoeken aber stürmten sogleich hin, begrüßten vor allem Kille Köfoth begeistert und wollten sie schon mit vorziehen, um mit ihr im Matsch zu spielen. Doch da kannten sie Kuno Köfoth schlecht. Kaum war er aus dem Wagen gestiegen, fuhr er die Pannekoeken an, sie sollten seine teure Tochter in Ruhe lassen. »Kille spielt nicht im Matsch, sondern das Rotkäppchen auf der Bühne.« »Rotkäppchen?« Die Pannekoeken hatten noch nie davon gehört, ebenso wenig Pietje, Pong, Porritsch und die anderen Pannekoeker-Erwachsenen. Daher wunderten sich alle mächtig, als Kuno Köfoth und seine Frau in Windeseile mit ein paar Brettern, die sie ineinander steckten, eine Plattform aufbauten. Dann hängte Kuno noch einen roten Vorhang an zwei Stangen rechts und links auf, um mit Frau und Tochter hinter der seltsamen Konstruktion zu verschwinden. Kuno fand es sehr ermutigend, dass sich alle neugierig vor der Bühne versammelten. Auch die kluge Panina, die ja nun als Lehrerin in Pannekoek arbeitete, eilte herbei und stellte sich zu den anderen im Publikum, wie er durch den Vorhangschlitz erkennen konnte. Kuno zog sich ein zotteliges graues Kostüm über und hoffte, dass er aussah wie ein Wolf. Kille verkleidete sich als Rotkäppchen und Tante Laberköfrot, die Rotkäppchens Großmutter spielen sollte, legte sich schon mal in ein kleines Theaterbett, um auf Rotkäppchens Besuch zu warten. Kuno, im zotteligen Wolfskostüm, riss mit einem heftigen Ruck den Vorhang auf. Er warf die Arme hoch, um den Titel des Stücks zu verkünden: Rotkäppchen und der böse Wolf. Doch kaum hatte er seinen Wolfsrachen aufgerissen und roh ausgerufen, als das Publikum plötzlich aufschrie und davonrannte. Selbst Panina, die noch eine Sekunde lang stehen geblieben war, rannte den anderen Pannekokern mit ausgestreckten Armen hinterher, als sie bemerkte, dass sie die einzige war, die zurückgeblieben war. Kuno Köfrot stutzte, genau wie Tante Laber und die kleine Kille. Kuno verstand nicht, was in die Pannekoker gefahren war, versuchte aber zu retten, was zu retten war. Er sprang von der Bühne, wedelte wild mit den Armen und brüllte den davonstürmenden Pannekokern hinterher. »Halt! Stopp! Ist doch nur Theater! Pottverdammig!« Er rannte los, um sie einzuholen. Doch als die Pannekoker sahen, wie das zottelige Monster ihnen brüllend und fluchend folgte, rannten sie weiter ins Moor hinaus und zerstreuten sich in alle Richtungen. Das war eine alte Taktik, um zottelige und überhaupt Monster zu verwirren. Wirklich blieb auch Kuno in seinem Wolfskostüm stehen. Verwirrt blickte er den Pannekokern hinterher, bis keiner von ihnen mehr zu sehen war, alle versteckt hinter Büschen oder Sträuchern. Er wartete noch eine Weile, aber vergeblich. Dann stampfte er wütend in seinem Wolfskostüm zurück. An der eben erst aufgebauten Bühne musste er feststellen, dass Tante Laber als Rotkäppchens Großmutter in ihrem Theaterbettchen eingeschlafen war. Und Kille wälzte sich nur einen Steinwurf entfernt im Matsch. Wenigstens ihr Rotkäppchenkostüm hätte sie ausziehen können, dachte Kuno. Er weckte Tante Laber, baute mit ihr geschwind die Bühne wieder ab, fischte Kille aus dem Matsch und dröhnte im Lastwagen zurück nach Köfurt. Dort erzählte er Kenneth und Carol, als sie ihn ansprachen, die Theateraufführung sei ein sensationeller Erfolg gewesen, ein einmaliges Erlebnis. Es blieb tatsächlich einmalig, denn Kuno trat nie wieder in Pannekoek auf, nicht als König, nicht als Löwe und schon gar nicht als Wolf. Die Pannekoker aber hatten vom Moor aus die Flucht des zottligen Monsters in dem dröhnenden Monsterwagen genau beobachtet und kehrten gemächlich und zufrieden in ihr Dorf zurück. Bis heute feiern die Pannekoker jeden Samstag neu das große Sieg über das Zottelmonsterfest von Pannekoek. Alle sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Nur nicht zottelige, graue Monster. Der sagenhafte Dr. Kratz. Wer behauptet, in Pannekoek, dem winzigen Dorf mitten im Moor, gäbe es keinen Doktor? Selbstverständlich gibt es einen. Man sieht es ihm nur nicht an, dass er ein Doktor ist. Er nennt sich auch nicht Doktor. Sein Name ist Prütt Peter Pannekoek. Dabei ist Prütt Peter nicht einmal der erste Doktor in Pannekoek, nein. Prütt Peter ist der Nachfolger des sagenhaften Dr. Kratz. Dr. Kratz war eines Tages einfach da. Geschickt hatte ihn Kuno Köfurt, der Bürgermeister der Kreisstadt Köfurt. Er fand, selbst die Pannekoker bräuchten einen Doktor. Was für eine Idee! Kein Pannekoker leidet je unter etwas anderem als Niesen, Schluckauf und Magenknurren. Wie auch immer, eines Tages war der sagenhafte Dr. Kratz da, ein fadendünner Mann mit Spitzmausgesicht. Er ließ sich von den Pannekokern ein kleines Torfhaus bauen und mit Vogelschiete halbwegs weiß streichen. Alle sollten wissen, dass das weiße Haus das Arzthaus war. Doch weil es mit Vogelschiete gestrichen war, nannten es die Pannekoker von Anfang an nur das Vogelschiete-Haus. Dr. Kratz bekam davon jedoch nichts mit. Er wollte von nun an Sprechstunde halten. Genau das erwarteten die Pannekoker auch von ihm. Sie waren so neugierig auf den Doktor, dass das Wartezimmer im Vogelschiedehaus proppenvoll war. Primel Pannekoek hatte das Glück, zuerst von ihm behandelt zu werden. Gemächlich in ihrem typischen Watschelgang, aber innerlich gespannt wie ein Flitzebogen, betrat sie das Behandlungszimmer. Dr. Kratz sah sie prüfend an. »Na, wo drückt denn der Schuh?« wollte er von ihr wissen. Primel blickte verwirrt auf ihre Füße. Es war Sommer. Sie trug wie alle Pannekoker in dieser Jahreszeit keine Schuhe. Stattdessen bedeckte eine dicke Matschkruste ihre kleinen Plattfüße. Welcher Schuh sollte also drücken? Primel Pannekoek watschelte ohne ein Wort kopfschüttelnd hinaus. Als nächstes betrat der junge, kräftige Pong Pannekoek das Zimmer. »Na, was fehlt dir denn, Mignon?« fragte Dr. Kratz freundlich. »Oder sitzt dir nur ein Pups quer?« Pong Pannekoek stutzte und überlegte. Er hatte nichts verloren, nichts verlegt und war auch nicht bestohlen worden. Niemand in Pannekoek war je bestohlen worden. Er blickte den Doktor eine ganze Weile stumm an und schüttelte dann den Kopf, womit er sagen wollte, »Nee, mir fehlt nix.« Dann ging er ebenso wortlos hinaus wie vor ihm Primel Pannekoek. Der dritte Pannekoeker, der das Behandlungszimmer von Dr. Kratz betrat, oder vielleicht war es auch schon der vierte, genau weiß das niemand, jedenfalls Pietje Pannekoek ging hinein. »Na, was kann ich für dich tun, mein Lieber?« fragte Dr. Kratz betont hilfsbereit, nachdem wir schon zwei Patienten ohne ein Wort wieder hinausgegangen waren. Pietjes Augen begannen zu leuchten. Nachdem Primel und Pong das Behandlungszimmer doch eher trübselig verlassen hatten, war Pietje auf alles Unangenehme gefasst gewesen. Stattdessen bot der Doktor ihn rundherum seine Hilfe an. Was für ein netter, freundlicher Mensch! Pietje begann sofort aufzuzählen, welche Hilfe er sich vom Doktor wünschte. »Pferd anspannen«, fiel ihm als erstes ein. Er dachte dabei an die gute alte Rosa, seine Pannoveraner Stute. »Dach ausbessern!« »Ja, das Stroh auf dem Dach musste dringend erneuert werden.« »Brennholz sammeln!« Pietje war in letzter Zeit etwas nachlässig mit dem Brennholzsammeln gewesen, deswegen war jede zusätzliche Hilfe willkommen. Zwar halfen sich alle Pannekoker untereinander aus, selbst die Pannekoeken packten gelegentlich mit an. Aber eine hilfreiche Hand wie die vom Doktor schlug man nicht aus, das wäre unhöflich, fand Pietje. Umso überraschter war er, als Dr. Kratz ihn plötzlich anblaffte. »Ja, habt ihr in Pannekoek denn nicht Stroh im Kopf? Ich bin doch kein Viehdoktor, der sich um eure Pferde kümmert, du Hornochse. Ich bin doch nicht zum Holzsammeln oder Dachdecken da. Ich bin Doktor, verstehst du?« »Nee«, knurrte Pietje enttäuscht und ging hinaus. »Nee«, sagte er auch zu den Pannekoekern, die ihn im Wartezimmer erwartungsvoll ansahen. Da wussten alle Bescheid, dass sie diesen Dr. Kratz nicht gebrauchen konnten, dass sie ihn am besten schleunigst wieder los wurden. Aber wie? Sie saßen eine Weile zusammen und dachten angestrengt über das Problem nach. Gesprochen wurde in der ganzen Zeit nicht. Zu einer Lösung kamen sie aber trotzdem. Bereits am folgenden Tag reiste eine Abordnung von Pannekoekern auf Pietje Pannekoeks Anhänger in die Kreisstadt Köfoth. Zu Kuno Köfoths Überraschung waren sie gekommen, um sich bei ihm, dem Bürgermeister, für Dr. Kratz zu bedanken. »Dieser Kratz ist einfach irre«, rief Pong. »Einmalig«, ergänzte Primel Pannekoek. »Sagenhaft«, behauptete Pietje. Kuno Köfoth wurde nachdenklich. Er dachte an seinen Haarausfall in letzter Zeit. Vielleicht konnte dieser Kratz ja verhindern, dass er eine Glatze bekam. Das hatte Kuno dem dünnen Doktor mit dem Spitzmausgesicht bislang gar nicht zugetraut. »Wisst ihr«, sagte er und wand sich dabei wie ein Wurm, »ich habe euch den Doktor Kratz nur geliehen. Eigentlich ist er mein Leibeigen- und Magensaftdoktor. Bitte, schickt ihn mir gleich morgen zurück.« Kuno wunderte sich ein wenig, dass die drei Pannekoker gar nicht protestierten, sondern nur stumm nickten und davonzogen. Na, die Pannekoker waren ja bekannt als seltsame Leute. Primel, Pong und Pietje aber berichteten den anderen Pannekokern, dass der sagenhafte Dr. Kratz nur für einen Tag ausgeliehen sei. Kein Pannekoker weinte dem Doktor eine Träne nach, als er seinen Heimweg nach Köfurt antrat, ohne sich auch nur noch einmal umzusehen. Trotzdem waren die Pannekoker auf den Geschmack gekommen. Die Idee, einen Doktor zu haben, fanden sie gar nicht schlecht. Er musste nur zu ihnen passen. Deshalb machten sie Prüttpeter Pannekok zu ihrem neuen Doktor. Prüttpeter war stets freundlich und hilfsbereit und sogar fröhlich. Das konnte man von den übrigen Pannekoker-Erwachsenen nun wirklich nicht sagen. Wenn Prüttpeter aber lachte, quietschte er vor Vergnügen wie eine verrostete Türangel. Und man sah alle seine lustigen Zähne, die kreuz und quer durcheinander standen, wie die Pfähle eines Zauns, den der Wind umgepustet hat. Deshalb war er genau die richtige Wahl, der ideale Doktor für Pannekok. Seitdem sieht man, wie Pannekoks neuer Doktor, Prüttpeter Pannekok, den anderen Tag aus, Tag ein hilft. Beim Pferde anspannen, Strohdächer ausbessern, Brennholz sammeln und bei vielen anderen nützlichen Dingen. Ja, es stimmt wirklich. Pannekok hat einen Doktor. Und zwar genau den richtigen. Sein Name ist Prüttpeter Pannekok. Dieser Doktor hilft wirklich jedem. Der radelnde Polizist. Eines Tages tauchte Karol, der Postbote aus Köfurt, völlig überraschend mit einem neuen Brief in Pannekok auf. Der Brief stammte wieder vom Bürgermeister Kuno Köfurt. Doch diesmal war es nur ein einzelner Brief, nicht ein ganzes Dutzend. Karol steuerte gleich als erstes das Pannekoker Schulhaus an. Inzwischen wusste er, dass darin Panina Pannekok, die früher in Köfurt gelebt hatte, Geschichten und anderes Lesbare vorlas. Auch Briefe. Es dauerte nicht lange, da hatten sich sämtliche Pannekoker im Schulhaus um Panina versammelt. Alle waren gespannt, was der Bürgermeister ihnen diesmal mitzuteilen hatte. Der Brief hatte es wirklich in sich, nämlich jede Menge Buchstaben. Panina schob die 7 oder 8 Zettel mit je einem Buchstaben auf gut Glück zusammen. »Lizipost«, sie sah fragend in die Runde. Die Pannekoker schüttelten die Köpfe. »Zipolist«, abgelehnt. »Lotzipist«, wieder nichts. »Polizist«, rief Panina plötzlich und legte die Buchstaben auf dem weichen Moosboden entsprechend um. In dem Umschlag entdeckte sie noch einen weiteren Zettel. Darauf stand ein Fragezeichen. »Ah«, begriff sie auf einmal. »Kuno Köfurt fragt, ob wir einen Polizisten brauchen.« Die Pannekoker machten betretene Gesichter. »Wozu ein Polizist? Hier passierte doch nichts Schlimmes. Wenn mal ein Hühnerei verschwand, dann war es der Marder, der es sich geschnappt hatte.« Karol Köfurt, der Postbote, erklärte ihnen, ein Polizist könnte manchmal auch ganz nützlich sein. Wozu genau, das konnte auch Karol nicht erklären. Immerhin, die Pannekoker waren neugierig geworden. Sie wollten herausfinden, wozu ein Polizist in Pannekok vielleicht doch zu gebrauchen war. Mit dieser Botschaft wurde Karol zurück nach Köfurt geschickt. Und der Bürgermeister wusste auch schon, wen er als Polizisten nach Pannekok schicken würde. Kennte mich, Köfurt. Kennte mich war einer von zwei Polizisten in der Kreisstadt. Er war jung, er war freundlich und stets hilfsbereit. Es hieß sogar, Kennte mich sei allzu hilfsbereit. Doch Kuno gab nichts auf solche Gerüchte und schickte Kentemich nach Pannekok. Als kennte mich Köfoth mit seinem Polizeifahrrad klingelnd und fröhlich »Hallo« rufend Pannekoke erreichte, staunten ihn die Pannekoke an wie ein Naturwunder. Kennte mich hatte eine blendend weiße Mütze mit schwarzem Schirm auf dem lockigen roten Haar. Hose und Jacke waren kunterbunt und leuchteten in allen Regenbogenfarben. Sogar seine Gummistiefel waren knallbunt gepunktet. Er hatte sich die Uniform für Pannekuk neu zugelegt, damit niemand ihn übersah. Kennte mich legte auch sofort los. Er lehnte sein Fahrrad an die Wand des Schulhauses, rieb sich die Hände und schaute unternehmungslustig in die Runde. Da entdeckte er Porritsch Pannekuk, den er für den Ältesten hielt, und damit hatte er auch gar nicht so Unrecht. Kennte mich schritt munter auf Porritsch los und bot ihm seinen angewinkelten Arm an. Porritsch sah den jungen Polizisten in seinem kunterbunten Anzug eine Weile unsicher an, drehte sich dann um und ging nach Hause. Doch da hatte Porritsch nicht mit Kentemichs Hilfsbereitschaft gerechnet. Der hechtete ihm hinterher, um ihm hartnäckig wieder seinen Arm anzubieten. Porritschs Gesicht verfinsterte sich. Dieser bunte Vogel von einem Polizisten schien zu glauben, dass er nicht selbst den Weg zu seinem Haus finden könne. Er knurrte, machte eine abwehrende Handbewegung und zog weiter. Kentemich ließ den alten Porritsch ziehen. Er verstand sehr wohl, wenn seine Hilfe nicht erforderlich war. Doch was nun? Er schaute sich um und sah einen Pannekoker, der mit seinem kleinen stämmigen Pferd den Dorfplatz überquerte. Es handelte sich um Pietje Pannekoke, der seine Stute Rosa an den Dorfrand führen wollte, damit sie dort ein wenig grasen konnte. Natürlich traf er alle paar Meter andere Pannekoker, die ihn stumm grüßten, die Pietje ebenso stumm zurückgrüßte, mit denen er eine Weile zusammenstand, um ebenso stumme Blicke zu wechseln und gemächlich weiterzugehen. Als Kentemich das sah, schob er verwirrt seine weiße Schirmmütze in den Nacken, um sich erst einmal die Stirn zu kratzen. Er konnte nicht glauben, dass sich diese Leute dem armen Pannekoker mit seinem Pannoveraner Pferdchen ständig in den Weg stellten, dabei kein Wort mit ihm sprachen, nur um ihm die Zeit zu stehlen. Kentemich begriff schlagartig, dass er einschreiten musste, dass dieser Pannekoker und seine Stute seine Hilfe brauchten. Er stürmte voran, mit freundlichem Gesicht natürlich, aber doch mit der ernst gemeinten Aufforderung, diesem Pannekoker und seinem Pferd nicht die Zeit zu stehlen. Pietje starrte Kentemich verständnislos an. Primel Pannekok jedoch, die sich soeben erst zu Pietje und seiner Rosa gesellt hatte, ging kopfschüttelnd davon. Auch Pietje zog jetzt weiter, Rosas Zügel in der Hand. Doch der junge Polizist folgte ihm. Er wich keinen Zentimeter von seiner Seite. Ja, Kentemich wollte allen Pannekokern, die sich noch in der Nähe befanden, klarmachen, dass Pietje schon Gesellschaft habe. Dass sie sich ja nicht einfallen lassen sollten, sich ihm weiterhin in den Weg zu stellen. Kentemich Köfoth war jetzt ganz in seinem Element. Nachdem er Pietje und Rosa bis zum Dorfrand begleitet hatte, bot er allen Pannekokern, die sich blicken ließen, seinen starken Arm an, auch wenn ihn keiner nehmen wollte. Und sobald sich irgendwo irgendjemand in Bewegung setzte, hielt er alle anderen davon ab, sich dieser Person zu nähern, damit sie ungestört blieb. Gegen Abend, als bereits alle auf dem Dorfplatz in der Abendsonne dösten, erklärte er, weil die Gelegenheit günstig war, wie die Pannekoker am einfachsten den Weg nach Köfoth finden könnten. »Mit dem Rad, versteht ihr?« Pong Pannekok, der im gleichen Alter war wie Kentemich, legte dem Köfoter Polizisten seinen starken Arm auf die bunte Uniform und bat ihn, »Mach mal vor!« Kentemich stutzte, weil er nicht selbst auf die Idee gekommen war, den Pannekokern zu zeigen, wie sie am einfachsten mit dem Fahrrad übers Moor nach Köfoth radeln konnten. Er schwang sich sogleich auf sein Polizeifahrrad, rief noch »Seht ihr so!« und radelte übers Moor davon. Am nächsten Morgen war er wieder da. Doch bevor er vom Rad steigen konnte, trat rasch ein Pannekoker auf ihn zu. Diesmal war es Petro Pannekok und bat »Zeig noch mal!« Kentemich ließ sich nicht lange bitten und radelte wieder übers Moor davon. Am Abend erschien er mit seinem Rad wieder im Pannekuck. Und jemand anderes, Primel vielleicht, schickte ihn ein weiteres Mal zurück nach Köfurt. Seit diesem Tag radelt kennte mich Köfurt unentwegt übers Moor. Eines Tages werden die Pannekucker den Weg nach Köfurt schon kapieren, hofft er. Er zeigt ihnen den Weg längst, ohne dass sie ihn darum bitten. Mittlerweile geben sie ihm sogar gerne Aufträge mit auf den Weg, zum Beispiel Kaffee kaufen oder Luftballons für die Pannekuchen. Ja, wissen die Pannekucker heute, auch ein Polizist kann in Pannekuck sehr nützlich sein. Ihr hörtet Geschichten aus Pannekuck von Herbert Beckmann, gelesen von Hans-Peter Korff.
Ohrenbär, der geht jetzt schlafen, aber morgen ist er wieder da mit neuen Radiogeschichten für kleine Leute. Gute Nacht für heute.